Connection.
Schöner denken.
Hallo, die üblichen Verdächtigen sind auf Nippon Connection. Wir sitzen hier gemütlich in einer lauen Abendluft zwischen der Naxos-Halle und dem Künstlerhaus Mousin-Turm und kommen gerade aus Pale Moon und wollen von unseren ersten Eindrücken berichten. Der Film ist unter der Regie von Daihachi Yoshida. Nicht der erste Film, den wir von Yoshida gesehen haben. Wir hatten bei Nippon Connection 2010 tatsächlich schon Yurikos Aroma von ihm gesehen und der hat uns damals auch ganz gut gefallen. Kann man im Podcast noch nachhören, verlinken wir später auch im Beitrag. Hier geht es um eine nicht mehr ganz so junge Frau, ich würde mal sagen vielleicht Ende 20, Anfang 30, also das ist jetzt relativ, aber um, naja, in Japan, sie ist verheiratet, aber um in Japan Kinder zu kriegen, fast schon so ein bisschen spät. Sie hat vom Leben als Hausfrau sich entschieden, sich in der Bank hochzuarbeiten. Ist eine sehr nette, sehr brave, ein bisschen unauffällige. Ihr Mann ist auch dabei, Karriere zu machen, auch noch nicht groß erfolgreich. Die sind nicht wirklich reich, aber sie kommen so durch. Und sie hat ja sehr viel Umgang und Zugang direkt zu sehr viel Geld von reichen Klienten, die sie berät. Und irgendwann kommt sie in die Situation, dass sie sich in einen jungen Mann verliebt, der ihr die Leidenschaft entgegenbringt, die ihr Mann ihr wirklich konsequent vorenthält und er es gar nicht merkt. Und sie verliebt sich in diesen jungen Mann, der sie so stürmisch und leidenschaftlich begehrt und der braucht Geld und da fängt sie an, Geld aus der Bank zur Seite zu bringen für ihn und dann immer mehr und dann für das Luxusleben mit diesem jungen Mann und wir wissen, okay, hier ist eine Spirale beschritten, die nach oben und dann eiskalt nach unten führen wird und eine Geschichte, die tatsächlich keine Überraschung bereithält in ihrem Inhalt, was sie erzählt, mir aber unglaublich gut gefallen hat. Aber bevor ich sage, warum das mir sehr gut gefallen hat, will ich mal den, glaube ich, ein wenig weniger euphorischen Hendrik fragen.
ja, du hast ja schon gemerkt, mich hat er offensichtlich nicht ganz so mitgenommen wie dich. Vielleicht ist das so ein bisschen mein Problem, dass es ja die ganze Zeit um nichts als um Geld geht, in erster Linie. Natürlich ist da immer die eigentliche Geschichte eine andere. Aber dieses hin und her bedruckter kleiner Papierscheinchen hat nicht in sich schon für mich eine Faszination. Das heißt, ich versuche auch gleich, die Geschichte hinter der Geschichte zu finden. Das ist natürlich die Geschichte dieser Frau und ihres Innenlebens. Vielleicht hat das für mich, also es hat für mich auch funktioniert, er hat mir auch sehr gut gefallen und er war auch sehr gut gespielt, was vielleicht für mich ein bisschen, wie soll ich sagen, er hatte manchmal so Stellen, da wusste ich dann nicht, warum ist gerade an dieser Stelle jetzt in ihr so ein Schalter umgefallen und sie geht einen Schritt weiter. Was sind so die Auslöser? Und ich konnte diese Spirale, dieses Zustandekommen dieser Spirale, konnte ich nachvollziehen. Aber so diese Kurven habe ich nicht alle immer so mitgenommen.
Hast du nicht das Gefühl, dass das am Ende sich auflöst, dass diese Frage, die auch mit diesen Spannungsbogen mit aufbaut, den ich sehr stark im Film gesehen habe, hast du nicht das Gefühl, dass der sich durch die Rückblenden im letzten Fünftel erklären?
Das habe ich ehrlich gesagt so jetzt so direkt nach dem Film noch nicht zusammengebracht. Also er kehrt ja, ich sag's jetzt mal ohne irgendwie zu spoilern, er kehrt ja am Schluss auf den am Anfang etwas irritierenden Beginn des Filmes zurück und findet da gewissermaßen so seine Erklärung für ihre Attitüde.
Muss man sagen, in einer katholischen Nonnenschule in Japan, das gibt's ja da auch. Mhm. Und da wissen wir erst gar nicht, warum wir das gucken. Später wird klar, eine dieser Schülerinnen ist eben unsere Protagonistin und da wird dann doch noch einiges später dran aufgehangen.
Also es erfährt man am Schluss so ein bisschen, dass sie einen speziellen Zugang zu, wie haben die, wo wurde es eingangs gesagt, also so einen speziellen Zugang zu dieser vielschichtigen Betrachtungsweise von Geld und Verteilung von Geld gebracht wird. Und klar, das nimmt der Film natürlich auch auf, weil sie natürlich in dem Kontakt mit diesen reichen Kunden natürlich immer wieder sieht, dass diese ganzen reichen Leute im Grunde überhaupt nicht wissen, wohin mit ihrem Zeug. Sie hat da eine Kundin, die das ganze Riesenhaus offensichtlich verstopft hat von irgendwelchen völlig unausgepackt bleibenden, völlig bescheuerten, überteuerten Nippeskram. Sie hat den Mann, der so reich ist, offensichtlich, dass er überhaupt keinen Durchblick mehr hat darüber, was er hat. Er hat auch dieses Ehepaar, die sich einfach aus Langeweile jedes Jahr einen neuen BMW kaufen, einfach nur, weil es das neue Modell ist. Die also wirklich einfach nur überhaupt nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Das wird sehr schön gezeigt, wie sie das wahrnimmt. Aber gerade da ist für mich die Vergleichbarkeit ihres persönlichen Bedarfs, der durch diese Verliebtheit in diesen jungen Mann entsteht, dem sie halt was bieten will, und dem, was diese Rahmengeschichte erzählt. Also das ist für mich jetzt irgendwo nicht so ganz schlüssig. Also weil...
Pappalapap, Hendrik, ja. Das ist ja nur Dekoration. Das hat ja so gar keine Bedeutung.
Ja, dann erkläre mir das doch bitte.
Also der Film hat... zwei große Vorteile. Der eine Vorteil ist, er erzählt seine Geschichte unglaublich klar. Man weiß relativ schnell, was habe ich hier für eine Geschichte. Ich habe die Geschichte einer Frau, die irgendwann zur Diebin wird, dem Luxus erliegt und richtig durchzieht. Es gibt so eine Szene, wo dann der Farbdrucker, mit dem sie die Vorlagen für die gefälschten Schecks herstellt, kaputt geht und sie dann cholerisch wird. Das ist eine ganz großartige Szene, weil das so ein Punkt ist, wo sie schon völlig abdreht, wo auch klar wird, dass sie da brutal scheitern wird. Also diese Geschichte ist ganz klar. Sie wird diesen Weg immer weiter gehen und an irgendeinem Punkt wird das zerbrechen und sie wird so lange das weitermachen, bis es zerbricht und dann gibt es irgendwie ein geartetes Ende. So, ganz klare Geschichte, und von diesem Pfad weicht unser Regisseur keinen Millimeter ab. Das finde ich schon mal großartig, auch weil wir hier auch viele Filme sehen, die ganz viele tolle Ideen haben, aber es gibt hier ein Feuerwerk, wie schön. Vielleicht für die Aufnahme nicht ganz so einfach, dass die
jetzt... Lassen sich in Frankfurt echt was einfallen, um unsere Podcasts aufzuwerten. So muss man das betrachten.
Sehr schön. Ich glaube, wir müssen einfach mal auf die Pause-Taste drücken, bis die hier durch sind. Ja. So, das Feuerwerk ist dann doch wieder vorbei. Wie schön. Wir haben darüber gesprochen, dass Pale Moon sehr, sehr klar ist in seiner Geschichte. Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die sehr, sehr viel in Running Time investieren, aber nicht in Prägnanz und Klarheit ihres Spannungsbogens und ihrer Geschichte, die sie erzählen wollen. Das ist hier super klar. Und was mich eigentlich umgehauen hat, der Film ist von einer optischen Eleganz, von einer Brillanz in der Darstellung der gewählten Mittel. Das ist einfach wirklich ganz, ganz großes Regiehandwerk. Zum Beispiel wird immer wieder viel Zeit in der Bank gezeigt. Und das ist, denke ich, kein Zufall, dass die Damen sind da ja in diesen strengen Business-Anzügen so angezogen, wie sie wirklich angezogen sind. Aber er hat das natürlich durch die gewählten Spielorte, durch das Licht und dadurch, dass er wirklich auch jede Farbablenkung da rausgenommen hat. Da gibt es ja nur Weiß und Schwarz und Grautöne in diesem Büro. Und das ist ganz, ganz stark gemacht, und das zieht sich durch alles, was mit der Bank an sich zu tun hat, auch komplett durch. Sie ist in einer anderen Bank irgendwann mal, da sieht es völlig anders aus, und das ist überhaupt kein Zufall. Das macht er sehr, sehr gut. Im Gegensatz dazu werden dann die Szenen, wo sie den Luxus mit dem jungen Mann auslebt, in einer völlig anderen Art und Weise gezeigt. Und dann gibt es nochmal eine andere Farblehre und eine andere Ästhetik für das, was sie zu Hause hat, was so ein bisschen spießig, beige, diese kleinbürgerliche Wohnung, die sie sich leisten. Das, finde ich, ist bewusst vom Regisseur sehr, sehr elegant umgesetzt worden, und er hat dann auch im richtigen Moment, hält er einfach auch mal das Bild an oder macht es an zwei, drei Stellen mal langsamer oder macht einen Tonschnitt in dem Sinne, dass er den Ton rausnimmt, dann die Konzentration, den Fokus plötzlich auf eine Farbe, auf das, was du siehst, viel, viel stärker drauf nimmt. Und dann, da weiß er absolut genau, was er tut. Und das, finde ich, ist hier richtig so eine zweistündige Vorführung einer wirklich eleganten und sehr, sehr, sehr guten Regiearbeit.
Da bist du jetzt halt begeisterungsfähiger als ich, weil mir ist natürlich aufgefallen, dass der Film sehr edel ist. Aber er hat mich jetzt zum Beispiel dann nicht so abgeholt, wie es andere Filme getan haben, mit auch diesen Elementen, wo mir das auch stärker aufgefallen ist. Also als Beispiel halt könnte man nochmal Penance nennen oder was haben wir letztes Jahr gesehen, was auch genau mit ähnlichen Stilmitteln zum Teil sogar vergleichbar ist, Snow White Murder Case. Wenn du dir vorstellst, in dieser Seifenfirma, in diesem Großraumbüro, da ist es eine ähnliche Atmosphäre wie in dieser Bank. Genauso dieses Sterile, dieses völlig Designte, wo die Leute sich wie Puppen in dieser künstlichen Atmosphäre bewegen. Da ist mir das viel stärker aufgefallen als hier. Jetzt kann man natürlich sagen, der Film hat es dann so unauffällig gut gemacht, dass ich es quasi beiläufig wie einen guten Sound bei einer extrem gut aufgenommenen klassischen Aufnahme zwar gutiert habe, auch gut, angenehm fand, aber es eigentlich nur so halbbewusst mitgenommen habe. Also insofern bin ich da jetzt nicht so überschwänglich wie du.
Ich weiß, was du vermisst. Also er geht nicht so sehr in die Tiefe der Figuren, in die Psyche der Figuren hinein. Also es ist klar, dass die diesem Luxus verfällt. Es ist klar, dass sie Angst hat und so weiter. Also diese Gefühle, diese Entwicklungen sind so klar, dass er da nicht mehr so wahnsinnig tief reingeht. Es gibt so Punkte, wo er zeigt, jetzt verfällt sie diesem und jetzt nimmt sie diesen Schritt. Aber du hast recht, da geht er nicht so rein. Das ist nicht wie jetzt Dreams for Sale zum Beispiel, den wir gesehen haben, wo wir in der Psyche dieser Frau so tief drin sind, nach 2 Stunden kommen wir da kaum noch raus. Das ist also wirklich eine andere Baustelle, klar. Aber hat mich jetzt gar nicht gestört, weil ich mich während dieser ganzen 2 Stunden so sehr euphorisieren konnte an diesem wirklich sehr, sehr guten Handwerk. Und das geht auch bis dahin, dass, wie soll ich das sagen, das geht bis dahin, dass einzelne Szenen die Handlung das auch perfekt rüberbringen und die einzelnen Sätze das perfekt rüberbringen, um zu zeigen, dass der junge Mann, also wir spoilern jetzt mal eine winzige Szene, nicht den ganzen Film, um zu zeigen, dass der junge Mann diesen Luxus, der ihm da zugebracht wird von ihr, dass er das Verhältnis dazu verändert und dass er praktisch von diesem Gift des Luxus angesteckt ist, dass er irgendwann mal in einem richtig teuren, edlen Hotel auf der Terrasse sitzen und die Sonne wandert, während sie da sitzen und die Sonne scheint ihm auf den Arm und er ruft einen Kellner herbei, dass er ihm den Schirm umstellt. Wie wir in Mainz sagen würden, lech mir mal den Arm aus der Sonne. Also statt, dass er einfach den Stuhl nimmt und einen halben Meter zu seiner Liebhaberin rückt, lässt er lieber 2 von den Kellnern kommen, die diesen riesigen, schweren Schirm dann dahin tragen, wo er ihn gerne hätte. Zu diesem Zeitpunkt trägt er auch schon ein weißes, offenes Hemd und einen französischen Mohair-Pullover über den Schultern in rosa. Also da stimmt alles, da ist optisch und von der Szene und das ist vollkommen klar. Und das mag ich an diesem Film auch schon wieder. Es ist vollkommen transparent, klar, messerscharf gezeigt, was er mit dieser Szene zeigen will. Er braucht keine weitere Erläuterung mehr, um diesen jungen Mann da in der Situation einzuordnen. Und an so Sachen habe ich halt unglaublich meine Freude gehabt, auch wenn, du hast recht, auf der psychologischen Ebene die Figuren nicht so tief entwickelt werden. Das ist schon wahr.
Ja, ich habe zum Beispiel die Nebenfiguren, beginnend bei diesem jungen Mann, und bis inklusive dieser gestrengen Oberkassiererin oder wie auch immer dieser Titel ist.
Eine tolle Nebenrolle übrigens.
Eine tolle Nebenrolle, aber auch die ist nicht so weit entwickelt, wie sie hätte entwickelt werden sollen. Das hat mir dann auch, muss ich sagen, diesen Schluss, also als praktisch, da spoilern wir ja nun wirklich nichts, wenn wir sagen, klar kommt es am Schluss zu einem Absturz. Und da wird natürlich dieser Sturz am Schluss nochmal irgendwie kommentiert und erklärt und es wird natürlich auch gezeigt, was das mit dieser Hauptfigur, mit der Protagonistin und mit den Nebenfiguren, die das dann alles erfahren, macht. Und ich muss sagen, ich hatte so mit den letzten paar Minuten, hatte ich meine Schwierigkeiten. bis zu dem letzten Szenewechsel ganz am Schluss. Da habe ich mir dann angefangen, wieder was zusammenzureimen. Aber also die letzten Minuten in dieser Bank, wo das dann alles aufgedeckt wird und was dann mit diesen beiden Figuren passiert. Also da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen ausgestiegen. Das habe ich nicht nachvollziehen können.
Da geht es schlicht und ergreifend darum, ob sich das gelohnt hat letztlich. Und ob das, was wir so erleben an Geld und eigentlich letztlich auch an Luxus, was daran echt ist und was nicht echt ist und inwiefern auch dieses Verbrechen, das man dann verübt, echt oder nicht echt ist. Und ob das, was sie sich mit diesem Geld geleistet hat, nicht echter ist als das Geld, das sie dafür gestohlen hat. Das ist schon eine merkwürdige Kurve, sehe ich auch so, hat mich aber nicht gestört und ich fand es sehr interessant, am Ende mit zwei Weißblenden abgesetzt, nochmal einen ganz eigenen, richtigen Schlusspunkt zu setzen, der tatsächlich auch wieder Elemente aus der Rückblende und vom Anfang übernimmt oder wieder, also er schließt den Bogen am Ende. Das ist, finde ich, auch wieder ein Zeichen für die Eleganz des Drehbuchs und auch der Inszenierung, dass er am Ende ein Motiv aufgreift, das wir ganz am Anfang über ein Foto schon vorgeführt bekommen. Also das ist, vielleicht ist es wirklich, dass mich die Eleganz der Muster und der Umsetzung und der handwerklichen Arbeit über manche Leere in der Aussage hinüberhebt, das mag sein.
Ja, es hatte für mich so ein bisschen was von einem Designer-Menü, was mit hoher Sorgfalt angerichtet ist und an einem edlen Ambiente gut ausgeleuchtet, abgeschmeckt etc. serviert wird, aber wo mir einfach so ein bisschen die originelle Würze fehlt, um es als was Besonderes wahrzunehmen. Ich glaube, so kann ich es am ehesten zusammenfassen.
Wobei ich glaube, viele Zuschauer es nicht mit der Distanz so gesehen haben. Ich glaube, viele Zuschauer sind enger und direkter an dieser Frau und an diesem Pärchen auch dran gewesen. Also es ist nicht so, dass es in diesem Film keine emotionale Ebene geben würde, nee, aber nicht. Die kommt natürlich bei unterschiedlichen Zuschauern unterschiedlich rüber.
Sag mal, fandest du den Film in irgendeiner Weise gesellschaftskritisch?
Nein.
Nee, ne? Weil ich hatte so den Eindruck, aber das war vielleicht auch so die Art, wie ich jetzt die Anmoderation verstanden habe, weil da ständig von dieser Vielschichtigkeit gesprochen wurde, als müsste da jetzt irgendwie so eine Ebene kommen. Und die habe ich dann natürlich auch ein bisschen vermisst in dem Film. Aber meinst du, dass er das intendiert?
An was hätte das eine Gesellschaftskritik sein? Am kapitalistischen System? Nein, da
dafür
musst
du. Das ist plakativ, ne?
Das sind ja alles lauter kleine Rädchen im System. Da kannst du keine Systemkritik dran aufhängen. Überhaupt nicht. Nein. Es stellt in Frage, ob diese Spielregeln, die wir da alle einhalten, wie relevant die tatsächlich sind.
Also ich habe mich das so ein bisschen gefragt, weil zwischendurch immer mal wieder so beiläufig dieser Satz kommt, als es so um dieses Hin und Her und diese Betrügereien kommt, immer so diese Anmerkung, ja, jeder macht das doch. Und da habe ich so den Gefühl, da sollte vielleicht irgendwie was drinstecken, was aber dann vielleicht im Ansatz verhungert ist. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ne?
Nein, ich glaube, das ist
einfach nur dramaturgische.
Das ist dem Filmemacher, glaube ich, relativ wurscht gewesen. Also nein. Gesellschaftskritik hat es hier nicht, braucht es hier auch nicht.
Okay.
Dann sind wir schon an dem Punkt, wo wir mal feststellen, dass es in diesem Film eine sehr behutsame Darstellung von Sexualität gegeben hat. Also es hat hier nicht mehr Sex gegeben, als die Geschichte verlangt hat. Das ist ja nicht unbedingt typisch japanisch. Und es gab eigentlich keine Gewalt. Das nur als Randbemerkung.
Ja, weil es bei den Filmen hier zuweilen wirklich eine Besonderheit darstellt.
Gut. Ich muss dem Film 9 Punkte geben, auch wenn er die eine oder andere Schwäche haben sollte. Das ist einfach so schön umgesetzt und so gekonnt umgesetzt. Da muss ich ihm einfach 9 Punkte geben. Und Hendrik?
Du wunderst dich nicht, dass ich etwas strenger bin und mich bestenfalls bei 7 bewege.
Hendrik ist ohnehin immer der Strengere von uns. Gut, vielen herzlichen Dank. Der Podcast ist natürlich wieder unter Creative Commons und wir freuen uns morgen auf die nächsten Filme bei Nippon Connection. Danke.
Bitbone Connection.